Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Lieblingsvorlesung, meiner jedenfalls. Was ich besonders mag, ist bei Ihrer Gruppe diese konzentrierte, stille, gespannte Aufmerksamkeit im Raum. Ich biete wie immer meinen Service, kurze Wiederholung von dem, was wir am Freitag besprochen haben. Wir steckten dann noch mitten in Kapitel 6, das Teilchen im Kasten. Die Anmerkung, die Sie jetzt schon auswendig kennen, ist, das ist nicht einfach nur irgendein abstruses Gedankenexperiment, sondern damit können wir tatsächlich einige chemische Systeme beschreiben. Wir hatten letztes Mal insbesondere die Erweiterung auf drei Dimensionen durchgezogen und da war wichtig, dass in der Schrödinger-Gleichung, also im Hamilton-Operator, aus dem minus h Querquadrat durch 2md Quadrat nach dx Quadrat eben jetzt hier eine ganze Reihe von diesen Ableitungen wird. Also sehen Sie ja d Quadrat nach dx Quadrat plus d Quadrat nach dy Quadrat plus d Quadrat nach dz Quadrat in drei Dimensionen in kartesischen Koordinaten. Die Eigenfunktionen psi hängen dementsprechend natürlich von x, y und z ab. Ich habe Ihnen hier nochmal aufgeschrieben, die Schrödinger-Gleichung in ihrer vollen Pracht würde hier nochmal ein Potential beinhalten. Dieses Potential ist dann natürlich auch dreidimensional, wirkt auf die Eigenfunktion und dann bekomme ich einen Energieeigenwert mal der Eigenfunktion. Beim Teilchen im Kasten setzen wir dieses Potential innerhalb des Kastens gleich 0. Deswegen ist es in Ihrem Aufschrieb nicht vorhanden. Das haben Sie nicht falsch aufgeschrieben, sondern ich hatte es, glaube ich, letztes Mal einfach direkt weggelassen. Dann hatten wir in der nächsten Zeile den Laplace-Operator eingeführt. Sprich, wir haben diese Klammer hier ersetzt durch dieses Symbol. Mehr steckt da nicht dahinter. Und ich hatte Ihnen nochmal aufgeschrieben, dass es den Nabla-Operator gibt als Vektoroperator, der als Spaltenvektor geschrieben, als ersten Eintrag d nach dx, als zweiten Eintrag d nach dy und als dritten Eintrag d nach dz hat. Und dann können Sie, wenn Sie formulieren möchten, können Sie sagen, dass der Laplace-Operator der Nabla-Operator als Skalarprodukt mit sich selbst ist. Dann hatten wir uns angeschaut, wie sieht das Potential eben aus für dieses Teilchen im Kasten. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, innerhalb der Kastengrenzen, also auf der x-Achse hat der Kasten die Länge a, auf der y die Länge b, auf der z-Achse die Länge c. Dort ist das Potential 0, außerhalb des Kastens ist es unendlich groß. Und etwas, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, was ich deswegen nochmal betonen möchte, ist, wir haben einen sehr, sehr wichtigen Ansatz verwendet, der in der Quantenmechanik immer wieder vorkommt. Wir haben nämlich gesagt, dass die dreidimensionale Eigenfunktion Psi von x, y und z geschrieben werden kann als ein Produkt von drei Funktionen, bei denen die erste nur von x, die zweite nur von y und die dritte nur von z abhängt. Das ist ein Ansatz, den wir auch in Zukunft immer wieder mal verwenden werden. Und wir können das deswegen tun, weil das Potential nicht von x, y und z abhängt. Dann haben wir ein bisschen gerechnet, haben festgestellt, durch geschicktes Umformen erkennen wir, dass es Differentialgleichungen gibt für x, für y und für z und dass wir die im Prinzip schon gelöst haben, dass das gerade die Lösung des eindimensionalen Falls waren. Und dann lässt sich zusammenschreiben, dass die Eigenfunktion des dreidimensionalen Teilchens im Kasten oder das Teilchen im dreidimensionalen Kasten, so ist es wahrscheinlich schöner, dass diese Eigenfunktion Psi natürlich von x, y und z abhängen und bestimmt werden oder sortiert werden durch drei Quantenzahlen nx, ny und nz. Und wie diese Eigenfunktionen aussehen, das steht nochmal hier aufgeschrieben und Sie sehen, in x, in y und in z-Richtung haben wir gerade die Sinus-Halbwellen, die Sie schon aus dem eindimensionalen Fall kennen. Und wir haben auch gesehen, dass die Energie dann sich als Gesamtenergie schreiben lässt, als Summe ex plus ey plus ez. Und dementsprechend haben Sie hier nochmal die Energieeigenwerte, die, das hätten Sie vielleicht nochmal dazu schreiben können. Diese Energieeigenwerte hängen eben von den Quantenzahlen nx, ny und nz ab. Das haben wir zum Teilchen im Kasten gemacht. Ich hatte Ihnen dann noch gezeigt, dass wir aus diesen Eigenfunktionen im eindimensionalen Fall direkt auf die Eigenfunktionen im dreidimensionalen Fall schließen können. Die sahen Sie hier. Und da sehen Sie eben in verschiedenen Richtungen, haben wir dann eben verschiedene Anzahlen von Sinus-Halbwellen. Zum Beispiel rechts oben sehen Sie, haben wir in X-Richtung 2 Sinus-Halbwellen und in Y-Richtung 3 Sinus-Halbwellen. Wenn Sie sich zum Beispiel fragen würden, welche Energieeigenwerte oder welcher Energieeigenwert gehört zu dieser rechten oberen Abbildung, dann würden Sie aus diesen Energieeigenwerten hier zunächst mal den zweidimensionalen Fall machen, lassen also das hier weg und dann setzen Sie für nx 2 und für ny 3 ein und dann ist a und b sogar noch gleich, weil es sich hier um einen zweidimensionalen quadratischen Kasten handelt und dann können Sie die Energieeigenwerte ausrechnen. Das war das, was wir zum Teilchen im Kasten besprochen hatten. Dann haben wir mit Kapitel 7 angefangen, der starre Rotator. Und der starre Rotator ist ein weiteres quantenmechanisches Modellsystem, was wir sehr, sehr häufig verwenden werden, und zwar an zwei Stellen. Zum einen um die Rotation, vielleicht sogar an drei Stellen. Zum einen um die Rotation von Molekülen zu beschreiben. Naja, vielleicht muss man sagen, es gab ganze Arbeitsgruppen, die sich mit Rotationsspektroskopie von Molekülen beschäftigt haben. Ich kenne heute keinen mehr, der das macht, aber da kann man wertvolle Informationen gewinnen. Also wenn Sie die Rotation von Molekülen beschreiben wollen, dann ist das ein wichtiges Modell. Sie kennen auch von Stefan Mecking die Atomorbitale S, P, D, das sind die Bahndrehimpulsquantenzahlen. Auch das hat was mit Drehimpulsen zu tun, auch das hat was mit dem starren Rotator zu tun. Und wir brauchen das Modell des Drehimpulses auch für die Beschreibung von Spins. Sowohl den Elektronenspins, die Sie beim Atomaufbau schon kennengelernt haben, als auch von den Kernspins, die Sie vielleicht aus der Spektroskopie kennen. Also, wichtiges Thema, starrer Rotator. Ich hatte mal angefangen, Ihnen ein sehr schematisches zweiatomares Molekül aufzumalen, mit ein heteroatomares Molekül mit Masse 1, Masse 2, entsprechend einem Schwerpunkt, und hatte Ihnen gezeigt, dass das Trägheitsmoment dieses Moleküls geschrieben werden kann als μ R0 Quadrat, wenn R0 der Abstand der beiden Massepunkte ist und wenn μ die reduzierte Masse ist, die Sie ausrechnen können als M1 mal M2 geteilt durch M1 plus M2. Und ich hatte dann die Analogie gezogen zu einer Bewegung eines Massepunktes auf einer Kreisbahn und hatte Ihnen dort auch angegeben, dass das Trägheitsmoment für dieses System gegeben ist, als Theta ist μ R0 Quadrat. Und was mir wichtig war, ist, dass Sie die Analogie zwischen diesen beiden Systemen sehen. Wir können anstatt die Rotation dieses zweiatomaren Moleküls um seinen Schwerpunkt herum, können wir beschreiben, wie ein Massepunkt auf einer Kreisbahn sich bewegt. Und die Ergebnisse werden sehr, sehr analog sein. Und wir werden dieses System hier verwenden, weil wir relativ einfach aufschreiben können, wie die Schrödinger-Gleichung für dieses System aussieht. Sie ahnen schon, wir hatten das auch kurz andiskutiert, wir verwenden wieder den Ansatz, Potenzial auf der Kreisbahn ist 0, innerhalb und außerhalb ist es unendlich hoch. Das heißt, Sie zwingen das Teilchen auf so eine Art Rinde oder sowas. Oder vielleicht haben Sie so einen mexikanischen Hut vor Augen, der so eine Art Krempe mit Ringen bildet. Also wie auch immer, Sie können auch Potenzial 0 bei R0 ansetzen. Und dann können wir beschreiben, wie sich dieses Teilchen auf dem Ring verhält. So, das war meine schnelle Zusammenfassung. Zeit für Ihre Fragen. Die Frage war, bezog sich auf elektronische Anregungen, ein Thema, was wir eigentlich noch nicht so richtig besprochen haben, aber auf dem Übungsblatt schon mal angedeutet haben. Da war zunächst mal die Erkenntnis, Sie brauchen eine Mindestphotonenergie, um überhaupt irgendwas ausrichten zu können. Diese Mindestphotonenergie entspricht der Energiedifferenz zwischen dem elektronischen Grundzustand und dem ersten angeregten elektronischen Zustand. Und die Frage war jetzt, was ist, wenn ich höhere Photonenergien zur Verfügung stelle? Und da gibt es eine ganze Reihe von Prozessen, da beschäftigt sich der liebe Kollege Andreas Zumbusch sehr, sehr intensiv mit. Zum Beispiel, also das Naheliegendste, was Sie jetzt erwarten würden und was auch stimmt, ist, Sie können das Elektron aus dem elektronischen Grundzustand in höhere angeregte Zustände anregen. Das wäre möglich. Es gibt dort auch sogenannte virtuelle Zustände, die nicht dauerhaft existieren, in denen Sie das Elektron aber kurz anregen können und es danach wieder irgendwohin zurückfällt. Oder, das ist der wahrscheinlich allgemein gebräuchlichste Fall, Sie schlagen ein Elektron wirklich heraus, wie Sie es vom Fotoeffekt kennen, und dann haben Sie ein Elektron mit einer kinetischen Energie, was sich eben dann mit dieser kinetischen Energie wegbewegt vom Atom oder Molekül. Was wir eigentlich immer diskutieren jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung ist, Sie haben einen Atomkern, haben darum eine Elektronenhülle und dann betrachten wir die Außenelektronen und regen die zu höheren Energien an. Wenn Sie viel, viel höhere Photonenergien zur Verfügung stellen, dann ist es auch möglich, eines der inneren Elektronen, für das Sie viel mehr Energie brauchen, um es weiter rauszubringen, dass Sie eines von denen anregen. Also das sind so die typischen Prozesse, die stattfinden. Also vielleicht kann ich erzählen, dass sich meine Arbeitsgruppe zumindest am Rande auch mit solchen Prozessen beschäftigt, weil wir Verfahren entwickeln, mit denen wir medizinische Dosimetrie machen. Das heißt, also die schnelle Zusammenfassung ist, Tumorerkrankungen sind natürlich sehr, sehr häufig in Deutschland, werden oft durch Strahlentherapie behandelt. Und Sie haben, wenn Sie einen Tumor bestrahlen und ausmerzen wollen, das Problem, dass Sie das Tumorgewebe schädigen wollen, aber nicht das gesunde Gewebe drumherum. Und glücklicherweise ist das Tumorgewebe ein bisschen sensitiver auf Bestrahlung, aber leider nur ein bisschen. Das heißt, Sie müssen sehr, sehr präzise einstellen, wie hoch die Strahlung an welchem Ort ist. Und das kann man alles berechnen. Aber Berechnungen sind, wie Sie wissen, so eine Sache. Sie können für das 3D-Teilchen den Impulsoperator anwenden. In drei Dimensionen ist der Impulsoperator natürlich ein bisschen komplexer, weil Sie Impuls dann als vektorielle Größe beschreiben. Und das heißt, Sie hätten dann einen Operator, der für die X-Komponente den Impuls liefert, einen für die Y-Komponente, einen für die Z-Komponente. Den für die X-Komponente kennen Sie schon, minus i h quer d nach dx. Aus Analogie sagen Sie, in y-Richtung ist es dann minus i h quer d nach dy. Und Sie sehen, dass dieser Operator, also der Operator für den Impuls in die x-Richtung, nur auf den x-Anteil wirkt. Und deswegen können Sie den Impuls einfach zusammensetzen. Aber vielleicht darf ich mal andersrum fragen, was ist denn der Erwartungswert für den Impuls des Teilchen ist im Kasten in einer Dimension. Hatten wir das schon mal diskutiert? Aber wenn Sie mal, also ich glaube, wir haben es nicht diskutiert. Wenn Sie einfach mal aus der Anschauung heraus überlegen würden, was würden Sie denn erwarten? Teilchen im Kasten, Erwartungswert für den Impuls. Also sprich, das durchschnittliche Ergebnis von sehr, sehr vielen Messungen an identisch erstellten Systemen. Also bei solchen Fragen kommt immer sowas wie 0, Pi, I, 1 oder irgend sowas raus. Also ich kann es Ihnen gerne vorrechnen, aber mir wäre es lieber, wenn wir erstmal das Ergebnis wissen, bevor wir anfangen zu rechnen. Also nehmen wir mal an, Sie haben hier irgendwie einen Kasten. Nehmen wir erstmal nur eine Dimension an und würden jetzt wissen wollen, wie groß ist der Impuls. Da wäre eine erste Frage, ist der positiv oder negativ? Geht er in diese Richtung oder in diese Richtung? Und wenn jetzt Sie würden sagen 0, warum? Also die Argumentation könnte man so machen, aber Sie haben vielleicht einen anderen Vorschlag. Okay, gutes Gegenargument. Ich übersetze es gerade nochmal für die lieben Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream. Ihr Argument war, sieht symmetrisch aus, deswegen würden Sie erwarten Impuls 0. Sie sagen, ja Moment mal, Heisenbergsche Unschärferelation, wenn der Impuls 0 ist, dann wäre der Impuls ja scharf bestimmt. Ja, der Erwartungswert wäre 0. Okay, so könnte man argumentieren, aber vielleicht darf ich mal fragen, wie scharf ist denn der Aufenthaltsort bestimmt? Wissen Sie den Aufenthaltsort genau? Nein, Sie wissen ihn nicht genau, weil Sie sehen, hier gibt es eine Wahrscheinlichkeit, da gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit, da gibt es eine kleinere Wahrscheinlichkeit. Also ich bin ganz zufrieden, ja, der Erwartungswert für den Impuls im eindimensionalen Fall wäre 0. Jetzt würde ich Ihnen das gerne nochmal vorrechnen, dass Sie die Rechnung sehen, wie man es formal macht. Das sind nur 4 Zeilen. Also jetzt müssten Sie gucken, wie Sie das in Ihre Notizen da irgendwie reinfummeln. Das hat natürlich mit dem starren Rotator jetzt nichts zu tun, ja? Sondern wir machen Erwartungswert Impuls für 1D-Kasten. Und dann ist der Erwartungswert für den Impuls per Definition das Integral eigentlich von minus unendlich bis plus unendlich. Da aber die Wellenfunktion außerhalb des Kastens 0 ist, können wir von 0 bis a integrieren. Psi Stern von x, Impulsoperator p, Psi von x, dx. Und dann bekommen wir 2 durch a von den Normierungsfaktoren vorne weg, haben dann das Integral von 0 bis a Sinus n px durch a mal Klammer auf. Jetzt setze ich den Operator p ein, das ist minus i h quer d nach dx und das wirkt auf Sinus npx durch a dx. Und jetzt muss ich den Sinus einmal nach x ableiten. Das gibt dann den Cosinus und dann muss ich noch die innere Ableitung berücksichtigen, sodass ich komme auf minus 2 i h quer n pi geteilt durch a Quadrat Integral 0 bis a Sinus n pi x durch a mal Cosinus n pi x durch a dx. Dann brauche ich von von dieser Funktion, von diesem Produkt hier, die Stammfunktion und bekomme dann ein minus i h quer durch a Sinus Quadrat n pi minus Sinus Quadrat von 0 und das ist 0. Und zwar für alle n. Also es spielt keine Rolle, welche der Eigenfunktionen ich betrachte. Im eindimensionalen Fall, da würden Sie den Impulsoperator zum Quadrat nehmen, dann die Wurzel ziehen. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Sie hatten im Anschluss an die Vorlesung am Freitag nochmal darüber diskutiert, oder in meiner Gegenwart erstmalig darüber diskutiert, ob Sie Schwierigkeiten erwarten wegen der Änderung der Prüfungsordnung. Und ich hatte das ganz kurz mit Andreas Zumbusch beraten, der als Studiendekan der beste Ansprechpartner ist. Und er meinte, er würde das mit Ihnen nochmal irgendwie besprechen in der Vorlesung. Aber wahrscheinlich hatten Sie ihn seitdem noch nicht, ne? Morgen wieder. Ja, also wir waren beide sehr schnell uns einig. Wir werden da Lösungen auf höchster pragmatischer Ebene finden. Das heißt, wir werden da hin und her anerkennen und so weiter. Aber das wird Andreas zum Beispiel mit Ihnen dann beraten. So, starrer Rotator. Wir betrachten Massepunkt auf der Kreisbahn mit V von x gleich 0 für oder auf der Kreisbahn. Das ist Quatsch. Wir schreiben es anders. Wir schreiben V von x und y identisch 0 auf Kreisbahn. Sonst unendlich. Und damit können wir eine Schrödinger-Gleichung formulieren, die dann heißt minus h quer Quadrat durch 2, Achtung, jetzt dürfen wir nicht m schreiben, weil wir ein Teilchen mit der Masse μ betrachten, also minus h quer Quadrat durch 2 μ, Klammer auf, d Quadrat Psi von x und y nach dx Quadrat plus d Quadrat Psi
von x und y nach dy Quadrat. Für all diejenigen x und y, bei denen ich r gleich r0 habe, das ist e psi von x und y. Und wir hatten letztes Mal schon besprochen, welchen Trick wir jetzt anwenden. Wir beschreiben das System ab jetzt in zweidimensionalen Polarkoordinaten und zwar für welche mit konstantem r. Also 2D-Polarkoordinaten. Bei konstantem r r gleich r0. Und bei konstantem r gleich r0 können wir den Differentialoperator d² nach dx² plus d² nach dy² transformieren in die Polarkoordinaten und bekommen dort ein 1 durch r0 Quadrat, d Quadrat nach d Phi Quadrat. Wir haben für die Polarkoordinaten, die durch r und Phi ausgedrückt werden, wir halten r aber fest, r kann nicht variiert werden und dann ist das hier die Koordinatentransformation. Und damit ergibt sich die Schrödinger-Gleichung in Polarkoordinaten zu minus h quer Quadrat durch 2 μ r0 Quadrat d Quadrat. Und jetzt schreiben wir statt einer Funktion psi von x und y eine Funktion phi von phi nach d phi Quadrat. Und das ergibt e mal phi von phi. Also ich würde gerne nochmal vielleicht erläutern, was jetzt hier passiert ist. Wir haben diese Kreisbahn und wir wollen eine Schrödinger-Gleichung dafür aufschreiben, wissend, dass die Eigenfunktion nur dann sinnvoll ist, wenn wir auf der Kreisbahn sind. Ansonsten wissen wir Potenziale unendlich, Wellenfunktion 0. Deswegen schreiben wir die Schrödinger-Gleichung in kartesischen Koordinaten mit der Bedingung, r muss r0 sein. Und jetzt ist es viel, viel klüger, dieses Problem hier in Polarkoordinaten zu beschreiben, bei denen wir den Punkt auf der Kreisbahn angeben durch diesen Winkel phi. Und da wir r immer r0 haben, können wir in diesem System nur noch den Winkel phi ändern. Und dann bekommen wir für jeden Winkel phi einen Wert der Eigenfunktion auf der Kreisbahn. Und um das richtig zu machen, müssen wir d² nach dx² und d² nach dy² in Polarkoordinaten transformieren und bekommen dann 1 durch r0² d² nach d phi. Deswegen steht hier ein 1 durch r0². Das μ steht deswegen da, weil die Masse des Massepunktes μ ist. Und dann bleibt eben noch dieses d² nach d phi². Das steht hier. Und die Eigenfunktionen sind jetzt phi von phi, die also in Abhängigkeit von diesem Winkel phi irgendeinen Wert annehmen. Ich kann euch vielleicht mal ein Bildchen dazu zeigen. Das könnte irgendwie so aussehen. Ja? Für jeden Winkel phi bekommen Sie irgendeinen Wert der Wellenfunktion auf der Kreisbahn. Jetzt wäre mir sehr recht, wenn Sie diese Gleichung noch mal ein bisschen anstarren und erkennen, dass wir diese Gleichung schon mal gelöst haben, oder zumindest eine sehr, sehr ähnliche. Da hatten wir andere Symbole verwendet, aber der mathematische Zusammenhang ist der gleiche. Also die Idee ist, dass das sehr, sehr ähnlich ist zum freien Teilchen. Ja, beim freien Teilchen hatten wir auch Potential 0 und deswegen hatten wir einfach als kinetischen Energieterm damals sowas wie d² nach dx² auf psi von x. Hier haben wir ein d² nach d phi² auf phi von phi. Das ist sehr ähnlich. Und dann haben wir hier ein e mal phi von phi. Beim freien Teilchen hatten wir ein e mal Psi von x. Und deswegen können wir vielleicht mit der Notiz ähnlich zu freiem Teilchen, ähnlich freies Teilchen, die Lösung sofort aufschreiben. Es gibt zwei Gruppen, die heißen Phi plus von Phi. Und das ist Normierungsfaktor a plus mal, und wir hatten beim freien Teilchen ein e hoch i kx. Wir würden das x jetzt durch ein phi ersetzen und das k durch eine andere Zahl oder eine andere Quantenzahl, nämlich ein e hoch i. Und statt des k schreiben wir jetzt ein m Index l, e hoch i ml phi. Und wir kriegen die Lösung Phi minus von Phi sind die A minus mal E hoch minus I ML Phi. Warum nenne ich das ML? Nur deswegen, also für mich wäre es viel einfacher gewesen, da irgendeinen einfacheren Buchstaben zu wählen, aber das M Index L, das sollten Sie irgendwie schon parat haben. Das hat irgendwas wieder mit den Stefan-Meckingschen Atomorbitalen zu tun. Also jetzt ist es vielleicht ein bisschen viel der Ehre, aber da taucht ja diese Quantenzahl ML auf und Sie sehen schon, da gibt es dann einen Bezug dazu. Aber wenn Sie das irgendwie anders nennen wollen, ich weiß nicht, Kappa, dann nennen Sie es halt anders. So, und diese Funktion Phi plus und Phi minus, die lösen diese Differentialgleichung. Und dann würden wir jetzt 5 Minuten Pause machen. Ich versuche sie noch mal abzuholen. Wir sind bei der Rotation eines Teilchens auf einer Kreisbahn und hatten gesagt, es ist wahnsinnig praktisch, die Wellenfunktionen und Eigenfunktionen als Phi von Phi zu schreiben, hatten diese Differentialgleichung aufgestellt, da sind die Lösungen dieser Differentialgleichung. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel für diese Lösungen. Das sehen Sie hier oben nochmal. Wir haben hier aufgetragen den Realteil von Phi, eben in Abhängigkeit von Phi. Was mir an der Stelle nochmal wichtig ist, ist zu sagen, das ist der Realteil, aber Sie haben gleich eine Frage dazu. Ja. Also vielleicht kann ich den Punkt gerade nochmal erläutern. Wir sehen hier genau dieses Beispiel, was Sie gerade gesagt haben. Ja. Wenn ml plus oder minus eine ganze Zahl ist, dann geht der Ring sozusagen auf. Also Sie starten beispielsweise hier mit einem Maximum im Realteil, laufen dann 360 Grad, 2 Pi einmal rum und landen genau wieder auf diesem Maximum. Hier unten ist ML keine ganze Zahl. Da starten Sie irgendwo hier bei diesem Minimum, laufen einmal rum und landen aber ärgerlicherweise auf einem Maximum. Und deswegen sehen Sie hier uneindeutige Zuordnungen. Das ist natürlich Quatsch. Also wir können nicht unterscheiden, ob unser Massepunkt auf der Kreisbahn liegt, hier, oder ob er schon 5-mal rumrotiert ist und dann dort liegt. Also wir müssen, genau wie Sie sagen, dafür sorgen, dass nach einer 2-Pi-Drehung der gleiche Wert der Wellenfunktion rauskommt. Und dazu brauchen wir bestimmte Bedingungen für ML. Ich schreibe das gleich nochmal auf. Ich wollte noch eine andere Sache kurz ansprechen. Bitte beachten Sie, dass der Betrag der Wellenfunktion hier vielleicht ein bisschen falsch suggeriert wird. Der Betrag der Wellenfunktion ist bei diesen Nulldurchgängen hier nicht Null, weil dort die Wellenfunktion ein Maximum im Imaginärteil hat. Und hier ist nur der Realteil aufgetragen. Vielleicht mache ich jetzt ein Problem, wo keins ist, ja, aber also wenn Sie sich fragen würden, was ist denn der Betrag der Funktion e hoch i ml phi? Das ist eine komplexe e-Funktion und der Betrag ist halt unabhängig von phi. Phi gibt Ihnen nur die Phase an, aber nicht den Betrag. Der Betrag steht ja da vorne. Und deswegen ist der Betrag unabhängig von phi. Und das sieht hier nicht so aus, weil hier nicht die komplexe e-Funktion gezeichnet ist, sondern nur der Realteil der komplexen e-Funktion, also irgendeine Sinus-Cosinus-Funktion. Und deswegen könnten Sie vielleicht, aber wie gesagt, vielleicht problematisiere ich da auch was, was gar nicht ein Problem ist, könnten Sie vielleicht auf die Idee gekommen sein, dass der Betrag der Wellenfunktion an den Nulldurchgängen hier Null ist oder überhaupt variiert, und das tut er nicht. Genau, der Betrag muss eine feste Größe sein. Und wenn Sie nochmal an die komplexe Zahlenebene denken, dann können Sie eine komplexe Zahl C schreiben als R mal E, also Entschuldigung, R mal E hoch I4. Und dann ist sozusagen das hier hinten der Winkel und das hier vorne ist der Betrag. So, ich würde gerne nochmal die Bedingung aufschreiben, die gerade eben formuliert worden ist, nämlich, dass der Funktionswert 4 an der Stelle phi plus 2 pi gleich sein muss dem Funktionswert phi an der Stelle phi. Ja, also wir müssen nach einer Drehung müssen wir wieder auf dem gleichen Wert für phi rauskommen. Meine Damen und Herren, ich vermisse ein wenig Ehrfurcht. Das ist sozusagen die Grundlage der Quantisierungsbedingungen. Anders als beim Teilchen im Kasten, da hatten wir ja feste Wände und hatten gesagt, okay, da muss die Wellenfunktion 0 sein. Hier liefert uns diese Bedingung, dass die Wellenfunktionen quantisiert sind. Ich würde gerne hier weiterschreiben. Daraus folgt, dass e hoch i ml phi plus 2 pi das gleiche sein soll wie e hoch i ml phi. Und Sie können jetzt eben diese E-Funktion mit der Summe im Argument schreiben als Produkt zweier E-Funktionen und können dann durch e hoch i ml phi teilen und bekommen dann ein e hoch i ml 2 pi, was 1 sein muss. Und jetzt können Sie die komplexe E-Funktion wieder schreiben als Cosinus plus i Sinus, also ein Cosinus 2 pi ml plus i Sinus 2 pi ml, das muss 1 sein und das ist genau dann 1, wenn ml entweder 0 oder plus minus 1 oder plus minus 2 und so weiter ist. Also und Sie ahnen natürlich den Zusammenhang zu den Ihnen bekannten Quantenzahlen. Allerdings ist die Analogie vielleicht nicht ganz so direkt, weil wir momentan noch im zweidimensionalen Fall sind. Was fehlt uns noch? Wir hatten eine Normierung aufgeschrieben mit den A plus und den A minus. Und sind Sie noch irgendwo noch unzufrieden? Warum soll das hier 1 sein? Die Bedingung war, dass die Wellenfunktion an der Stelle phi plus 2 pi gleich der Wellenfunktion an der Stelle phi sein soll. Ich teile jetzt auf beiden Seiten durch e hoch i ml phi, dann kommt auf der rechten Seite eine 1 raus. Und auf der linken Seite hätten Sie ja das schreiben können als e hoch i ml phi mal e hoch i ml 2 pi. Und wenn ich dann durch e hoch i ml phi teile, bleibt nur noch ein e hoch i ml 2 pi übrig. Deswegen ist das 1. Und jetzt schreibe ich die komplexe E-Funktion als Summe aus Cosinus und i Sinus. Und es muss immer noch 1 sein. So, jetzt kommen wir zur Normierungsbedingung. Die Normierung sagt, dass das Integral von phi ml Stern von phi mal phi ml von phi d phi 1 sein muss. Und phi können wir eben hier in den Grenzen von 0 bis 2 pi aufschreiben. Daraus folgt, dass a plus gleich a minus gleich 1 durch Wurzel 2 pi sein muss. Jetzt haben wir die Eigenfunktion für das Teilchen auf dem Ring, also für unseren starren Rotator, und können jetzt eben nochmal der Vollständigkeit halber die Energieeigenwerte, die Drehimpulseigenwerte und die Aufenthaltswahrscheinlichkeit aufschreiben. Für die Energieeigenwerte finden wir aus der Gleichung minus h Querquadrat durch 2 μ r0 Quadrat d Quadrat phi von phi nach d phi Quadrat ist e mal phi von phi, finden wir, dass die e, die jetzt von ml abhängen, gegeben sind als h Querquadrat ml Quadrat durch 2 μ r0 Quadrat. Oder wenn Sie das lieber mögen, können Sie es auch schreiben als h Querquadrat ml Quadrat durch 2 Theta, wobei Theta eben μ r0 Quadrat ist. Wieder für ml gleich 0 plus minus 1 plus minus 2 und so weiter. An dieser Stelle möchte ich gerne einen Begriff einführen, der sehr wichtig ist für die Quantenmechanik. Und zwar sehen Sie, dass Sie für jeden ml-Wert, also zum Beispiel für plus 5 oder ml gleich minus 7 oder sowas, können Sie sich den zugehörigen Energieeigenwert ausrechnen. Aber wir haben jetzt verschiedene Quantenzahlen, die zum gleichen Energiewert führen. Also zum Beispiel finden Sie für ml gleich plus 3 den gleichen Eigenwert wie für ml gleich minus 3. Und in dem Fall spricht man von Entartung, weil wir eben verschiedene Energieniveaus oder weil wir ein Energieniveau haben, zu dem es verschiedene Quantenzahlen gibt. Und dann ist dieses Energieniveau eben in unserem Fall zweifach entartet. Ich schreibe Ihnen da als Merkpunkt nur hin Entartung. Gut, dann könnte es natürlich sein, dass Sie sich ganz brennend dafür interessieren, welche Möglichkeiten finden Sie denn für den Drehimpuls dieses Teilchens auf dem Ring oder diesen starren Rotator. Und dazu brauchen wir jetzt den Drehimpulsoperator in Polarkoordinaten. Der Drehimpulsoperator, den möchte ich jetzt mal als L-Dach-Index Z bezeichnen. L, Bahndrehimpuls, das kennen Sie schon. Z, weil es sich hier um die Z-Komponente des Drehimpulses handelt. Klar, wenn Sie eine Rotation in der XY-Ebene beschreiben. Und der ist gegeben als minus I H quer D nach d phi. Und damit können wir jetzt die Eigenwertgleichung aufschreiben. Die heißt Lz auf phi von phi ist gleich minus i h quer durch Wurzel 2 pi d e hoch i ml phi nach d phi. Können Sie noch was lesen, wenn ich hier weiterschreibe? Ja, ne? Ja. Dann ist das ml h quer geteilt durch Wurzel 2 pi e hoch i ml phi. Und das können Sie wiederum schreiben als ml h quer phi von phi. Und Sie sehen, ich habe hier die Funktion e hoch plus i ml phi verwendet. Das heißt, es handelt sich hier um das phi plus und auch hier um das phi plus. Und dann sehen Sie eben, dass die Eigenwerte für den Drehimpuls sind mlh quer. Oder mit anderen Worten, der Drehimpuls ist gequantelt und zwar finden wir die plus h quer ml und die minus h quer ml. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit auf dem Ring ist überall gleich. Das würde ich gerne noch mal kurz zusammenfassen. Also wir haben das Teilchen auf dem Ring hier. Sie könnten sich fragen, wo finden Sie mit welcher Wahrscheinlichkeit das Teilchen auf dem Ring? Und die Antwort ist, Sie finden es überall mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Das ist nicht überraschend, warum sollte es irgendeinen besonderen Ort geben auf diesem Ring? Sie könnten sich fragen, welche Möglichkeiten habe ich, die Energie zu messen? Sie haben die Möglichkeit, h quer Quadrat durch 2 μ r 0 ml Quadrat als Energiewert zu messen. Und Sie könnten sich fragen, welche Möglichkeiten gibt es für die Ergebnisse der Messung des Drehimpulses? Und die sind ml h quer. Da sehen Sie, dass Sie für den Drehimpuls positive und negative Werte bekommen können. Das würde entsprechend der Drehung entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und die Energien sind aber von der Richtung des Drehimpulses unabhängig. Auch das hätten Sie erwartet. Wenn der Drehimpuls zum Beispiel 3 h quer ist oder minus 3 h quer, würden Sie bei der Quantenzahl ml minus 3 und ml plus 3 den gleichen Energieeigenwert finden. Das scheint auch plausibel zu sein. Gut, wenn Sie jetzt mal ein bisschen über das brillante didaktische Konzept dieser Vorlesung nachdenken, dann könnten Sie vielleicht erahnen, was unser nächster Schritt sein wird. Vielen herzlichen Dank, genau. Also wir würden jetzt aufs Dreidimensionale gehen, würden jetzt die dreidimensionale Rotation beschreiben. Beachten Sie bitte, wenn Sie rein klassisch die Rotation dieses Objektes hier beschreiben wollten, dann würden Sie auch einen Drehimpuls erhalten, der allerdings eine vektorielle Größe ist. Ja, wenn der Schwamm etwas so rotiert, dann zeigt der Drehimpuls halt in diese Richtung. Und wenn er aber so rotiert, zeigt der Drehimpuls eben in diese Richtung. Und wenn er irgendwie wild rotiert, zeigt der Drehimpuls halt in irgendeine Richtung. Also sprich, Sie haben eine vektorielle Größe für den Drehimpuls im klassischen Sinne. Wir nähern uns jetzt wahrscheinlich dem mathematisch unhandlichsten Teil dieser Veranstaltung. Und mir ist es wichtig, dass Sie jetzt, heute und hier den Überblick über den roten Faden behalten. Und die mathematischen Details sind mir an der Stelle nicht so wichtig, aber die können Sie ja auch wunderbar in unseren Übungen vertiefen. Jetzt brauche ich erst einmal Ihr Vorstellungsvermögen. Wir befinden uns, oder wir wollen, ein dreidimensionales Analogon zu dem Teilchen auf dem Ring haben. Beim Teilchen auf dem Ring befanden wir uns in einer zweidimensionalen Welt, standen im Mittelpunkt dieses Rings und der Ring lief einmal um uns herum und wir konnten mit der Koordinate phi genau sagen, auf welchen Teil der Kreisbahn wir gerade gucken. Jetzt gehen wir in drei Dimensionen, das heißt, wir befinden uns jetzt im Zentrum einer Kugel. Die Kugel hat den festgegebenen Radius, R0 würde ich empfehlen, und das Teilchen kann sich jetzt auf der Oberfläche dieser Kugel frei bewegen. Überall auf der Kugel ist das Potenzial 0. Innerhalb und außerhalb der Kugel ist das Potenzial unendlich hoch. Damit kann ich die Schrödinger-Gleichung aufschreiben. Und zwar als, also drei Dimensionen, minus h quer Quadrat durch 2 μ. Und jetzt in drei Dimensionen haben wir den Laplace-Operator auf Psi plus V auf Psi ist E Psi. Und das Ganze soll nur an der Stelle R gleich R0 gelten. Dieses Problem lässt sich analog zum zweidimensionalen Fall, wo wir Polarkoordinaten angewandt haben, in drei Dimensionen besonders elegant in Kugelkoordinaten beschreiben. Das stimmt, also Sie würden wieder sagen, auf der Kugeloberfläche ist das Potenzial 0. Damit wäre ich einverstanden. Also das können wir von mir aus direkt eliminieren. Also Ihre Frage ist, warum steht hier kein R0-Quadrat? Und da würde ich nochmal gucken, ob ich zurückgehen kann zur alten Tafel und dem zweidimensionalen Fall. Wir hatten... Nee, kann ich leider nicht mehr. Wir hatten zunächst die Schrödinger-Gleichung aufgeschrieben mit d² nach dx² plus d² nach dy². Da gab es noch kein R0-Quadrat. Und haben dann den Übergang in die Polarkoordinaten gemacht und hatten gesehen, dass dx Quadrat, d Quadrat nach dx Quadrat plus d Quadrat nach dy Quadrat übersetzt werden kann als 1 durch r0 Quadrat d nach d phi. Und hier drücke ich mich noch ein bisschen ums Koordinatensystem herum und ihr r0 würde jetzt, wenn Sie in Kugelkoordinaten denken, noch in diesem Laplace-Operator stecken. Ich wollte noch mal sicher gehen, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, was Kugelkoordinaten angeht. Die habe ich Ihnen hier noch mal gezeigt. Also Sie können sich vorstellen, dass Sie, oder vielleicht stellen Sie sich vor, dass ich im Zentrum der Welt sitze oder stehe. Und wir haben jetzt die drei Koordinatenachsen, was weiß ich, x, y, z. Und wir wollen jetzt Punkte im Raum beschreiben und wir tun das in den Kugelkoordinaten durch die Winkel Theta und Phi und den Abstand R. Also wir könnten zum Beispiel mal auf der Äquatorebene bleiben, dann hätten wir den Winkel Phi, der irgendwie jetzt die Orientierung Richtung Äquator beschreibt und dann kann ich mit dem Winkel Phi und dem Abstand einen Punkt auf dem Äquator angeben. Wenn Sie in drei Dimensionen gehen, kommt jetzt noch der Winkel Theta dazu. Den können Sie zwischen Äquator 0 oder bis Südpol eben minus 90 Grad oder nach oben irgendwie auf 45 Grad oder 90 Grad, vielen Dank, gehen und können damit die Punkte im Raum beschreiben. Was mir wichtig ist, ist, dass Sie sehen, hier ist nochmal gezeigt, wie das Volumenelement dv definiert ist. Und Sie sehen, das Volumenelement dv in Kugelkoordinaten ergibt sich als r mal Sinus Theta d Phi mal r d Theta mal dr. Oder, das kennen Sie wahrscheinlich, als r Quadrat Sinus Theta d Phi d Theta dr. Das müssen Sie gemacht haben, hoch und runter. Okay, dann gehen wir erst nochmal in zwei Dimensionen. Ich verwende an dieser Stelle sehr gerne das, was ich als Party-Pizza-Problem verkaufe. Und zwar haben Sie eine große Pizza bestellt und möchten die gerne aufteilen. Und meinetwegen auf vier Personen. Und jetzt können Sie natürlich sich vorstellen, dass Sie die irgendwie so vierteln. Das wäre eine langweilige Variante. Sie könnten auch auf die Idee kommen, dass Sie Kreisringe verteilen. Das ist vom Schneiden her ein bisschen anspruchsvoller. Sie könnten zum Beispiel diesen Radius hier in vier gleiche Teile teilen und könnten jetzt diese Kreissegmente verteilen. Und wahrscheinlich würden Sie direkt erkennen, dass es nicht fair wäre, außer Sie mögen Käserand. Und jetzt wäre die Argumentation eben, naja gut, ich kann ja mal die Fläche durch Integration bestimmen. Und da könnten Sie auf die Idee kommen, in Polarkoordinaten zu gehen, was keine schlechte Idee ist. Und könnten sagen, okay, dann integriere ich eben von 0 über Phi bis 2 Pi. Und dann würden Sie sehen, naja gut, da kommt immer 2 Pi raus, weil Sie einmal im Kreis rumgehen. Und was Sie halt nicht berücksichtigt haben, ist, dass das aber für unterschiedliche Rs natürlich zu berücksichtigen ist. Also eine Änderung von Phi macht bei kleinem Radius nur ganz wenig aus. Aber wenn Sie eine Änderung in Phi haben bei großem Radius, überstreichen Sie eben viel Fläche. Und das wird in den Kugelkoordinaten, jetzt machen wir den Sprung in drei Dimensionen, dadurch kompensiert, dass Sie hier zweimal mit dem R multiplizieren. Also Sie sehen, die Änderung von Theta hier macht nur wenig aus, wenn Sie sehr nah sind. Wenn Sie aber bis zum Äquator gehen, ist diese kleine Änderung von Theta schon irgendwie 1000 Kilometer. Und deswegen müssen Sie bei Theta mit R multiplizieren und genauso müssen Sie bei Phi mit dem R multiplizieren. Was Sie auch sehen ist, dass die Änderung von Phi oder die Auswirkung der Änderung von Phi hat, darauf hat Theta einen Einfluss. Also sehen Sie auch sofort, wenn Sie nochmal das Koordinatensystem der Erde sich betrachten und wir gehen über die Längengrade, das sind ja gerade die Phis,
Ja, also irgendwie London 0 und dann kommen wir irgendwie nach Europa und so. Und da sehen Sie, dass Sie natürlich bei einer Änderung des Längengrades am Äquator sehr große Strecken zurücklegen müssen, während ja der große Spaß, wenn Sie mal den Nordpol besuchen, ist, dass Sie mit irgendwie wenigen Schritten einfach alle Längengrade ablaufen können. Und um das zu berücksichtigen, wird hier noch mit diesem Sinus Theta multipliziert. So, das war jetzt eine 2 Minuten Plausibilisierung von Q-Koordinaten, die Sie aber halt irgendwie nochmal 5 Stunden üben müssen. Vielleicht kann ich Ihnen einfach nochmal aufschreiben, dass Sie mal irgendwas haben, an dem Sie sich festhalten können. Kugelkoordinaten. Wir haben die x-Koordinate wird ersetzt durch r mal Sinus Theta Cosinus Phi. Die y-Koordinate wird ersetzt durch r mal Sinus Theta Sinus Phi. Und die z-Koordinate wird ersetzt durch r mal Cosinus Theta. Und jetzt können Sie das Volumenelement dv, was Sie in kartesischen Koordinaten, in kartesischen Koordinaten hatten Sie dv als dx, dy, dz geschrieben, weil Sie in kartesischen Koordinaten halt das Volumenelement als Würfelchen beschreiben, mit Kantenlängen dx, dy, dz. Das wird jetzt eben transformiert in, wie Sie es hier auf der Folie sehen, r Quadrat Sinus Theta d Theta d Phi dr. Und ja, das werden Sie nochmal in der Matheveranstaltung dann machen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Wie Sie auch schon gemerkt haben, ist, wir gehen ja hier mit der Mathe relativ lässig um. Ja? Und das können wir auch weiter so machen. Was wir jetzt als nächstes brauchen ist, wir brauchen den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten. Und ich glaube, ich hatte Ihnen schon erzählt von meiner traumatischen Vordiplomsprüfung in theoretischer Physik, wo meine Aufgabe genau war, diesen Laplace-Operator in Kugelkoordinaten herzuleiten. Was ungefähr 30 Minuten dauerte, das war die Prüfungsdauer, und was dann nachher leider ein falsches Ergebnis war, was prüfungstheoretisch schwierig ist. Ich möchte Ihnen denn jetzt nicht nochmal herleiten, Sie verstehen das aus meiner Historie heraus, aber ich kann Ihnen das Ergebnis einfach mal angeben. Und das Ergebnis ist, wie gesagt, sehr, sehr unhandlich. Aber ich möchte es doch gerne noch aufschreiben. So, ich schreibe jetzt also diese Schrödinger-Gleichung hier in Kugelkoordinaten. Und bekomme hier folgenden Ausdruck. Ich bekomme ein minus h quer Quadrat durch 2 mu r0 Quadrat. Jetzt sind Sie mit dem weißen T-Shirt wieder zufrieden, weil wir jetzt hier das r0 haben, das r0 Quadrat haben. Und jetzt haben wir einen relativ sperrigen Ausdruck, der ist 1 durch Sinus Theta d nach d Theta auf Sinus Theta d, und jetzt in Kugelkoordinaten verwende ich als Funktion, als Eigenfunktion y von Theta und Phi. Warum hängt meine Funktion nur von Theta und Phi, aber nicht von R ab? Also vielleicht hätten Sie jetzt in dreidimensionalen Kugelkoordinaten erwartet, dass wir eine Funktion von Theta, Phi und R haben. Ja, bitte? Genau, wir legen den Fall fest, R ist R0. Und deswegen steht hier vorne ein R0, aber deswegen stehen hier keine Funktionen mehr in Abhängigkeit von R. So, dy von Theta und Phi nach d Theta. Klammer zu, plus 1 durch Sinus Quadrat Theta d Quadrat y von Theta und Phi nach d Phi Quadrat, große Klammer zu, ist gleich e mal y von Theta und Phi.
diese Gleichung möchte ich Sie bitten, nicht auswendig zu lernen. Und mir geht's, Sie brauchen sie auch für die Klausur nicht aufschreiben, sondern Sie sollen verstehen, was da passiert ist. Wir haben die Schrödinger-Gleichung genommen, sagen, R muss R0 sein. Innerhalb des, oder auf der Kugel ist das Potenzial 0. Deswegen haben wir nur noch eine Eigenfunktion y von Theta und Phi. Ich muss den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten ausdrücken. Also das d² nach dx² plus d² nach dy² plus d² nach dz² auf die Kugelkoordinaten transformieren. Und dann kommt dieser Ausdruck raus. Sie sehen, wir haben Differentialoperatoren d nach dθ. Das hätten Sie so erwartet. Ja? Wir hätten ja auch ein d² nach dx² gehabt. Wir haben Differentialoperator d² nach dφ². Auch das hätten Sie erwartet. Wir haben keine Differentialoperatoren d nach dr, weil r gleich r0 konstant ist. Das heißt, alle d nach dr werden 0, weil wir r eben konstant halten. So, und dann ist die Aufgabe, die uns für Freitag bevorsteht, eben diese Differentialgleichung zu lösen. Was natürlich nicht trivial ist. Ja, bitte? Oh, eine super Frage, vielen Dank. Würde sich dieses 1 durch Sinus Theta mit diesem Sinus Theta wegkürzen? Die Antwort ist nein, weil Sie hier d nach d Theta ableiten. Das heißt, Sie müssen hier eine Produktregel anwenden, bei dem Sie Sinus Theta mal der Ableitung nach Theta von dem hier plus die Ableitung von Sinus Theta mal dem hier in der Produktregel verwenden müssen. Und das müssen Sie natürlich auch noch ableiten. Ja. Also da kann man wirklich ableiten üben. Ne? Gut, ich glaube, das ist ein wirklich wunderbarer Zeitpunkt, um für heute zum Schluss zu kommen, denn wir haben jetzt irgendwie große Vorfreude auf den Freitag. Ich darf Ihnen bis dahin eine schöne Woche wünschen. Alles Gute.